Gibt es da in der Band so eine natürliche Aufteilung? Ich glaube, Gero kocht ja immer, ne? Was sind die anderen für Aufgaben so?
Essen.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
Ja, da ist die nächste Folge schon am Start. Wir sprechen über NIMBY, euer Album von 2004. Hallo Kai, hallo Christoph.
Hallo André.
So, vorher, ihr habt ja im letzten Podcast angesprochen, die hat mir keine Ruhe gelassen. Und da habe ich dann noch mal ein bisschen nachgeforscht und ich habe ja überall meine Leute. weil ihr habt mir erzählt, ihr hättet ein Poster in der Bravo gehabt.
Ja.
Hier ist es.
Ach, guck mal.
Ganz genau.
Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Yep. Christoph hier mit vollem langem Haar.
Ja, ne?
Der Kai guckt wirklich böse mit einer Bullsmütze hier und Schifferklavier noch im Anschlag hier. Also das ist das Poster.
Genau, vor unserem Privatflieger.
Und was noch viel wichtiger ist, hier sind die Artikel über euch. Ich habe alles aus der Bravo, Anfang der 90er. Und ich muss dir mal sagen, es war so ein bisschen, das ist mir da erst aufgegangen. Ich habe euch ja jetzt im Grunde kennengelernt so. Und wir sind ja nun alle schon ein bisschen älter. Und wir reden ja hier, oder in der Bravo, da seid ihr ja noch blutjung gewesen. So.
Ja, ich hatte Haare.
Und dann liest sich das auch alles ein bisschen anders. Ich möchte aus der Bravo zitieren hier, aus Anfang der 90er Jahre. Ja. Pass auf. Stunden bevor überhaupt die Türen geöffnet werden. Fury und jetzt fängt es gleich an Gesänge. Was sind denn jetzt fängt es gleich an Gesänge? Nee,
das heißt eigentlich jetzt geht's los.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht so.
Aber die Bravo ist halt
auch. Ja. Dröhnen weithin durch die Nachbarschaft. Als Christoph Stein, 29 Gitarre, Kai Uwe, Wingenfelder, 31 Sänger, Thorsten Wingenfelder, 25 Gitarre, dann loslegen, fliegen wirklich die Fetzen. Frontmann Kai zieht sämtliche Action-Register vom Grätsch-Strecksprung bis zum Känguru-Hoppeln.
Ja, sehr gut.
Also das mit dem Känguru, ja, das ist, war der Hammer. Da muss
die,
sagen,
Kappe seiner Liebling, die Kappe seines Lieblings-Football-Teams Chicago Bulls fliegt ihm schon während der Startnummer Revelation vom Kopf. Die Texte tönen der Band Wort für Wort aus dem Zuschauerraum entgegen. Die schnellen Songs wie Kick It Out oder auch Time to Wonder, das ist auch einer der schnellen Songs, bringen die Girls so aus dem Häuschen, dass sie versuchen, Kai von der Bühne zu reißen. So, das ist hier ein Bild. Warte, pass auf, warte mal.
Ah, ja, da ist ein Girl.
Girls rasten aus bei der Show.
Ja, es gab das, ja. Was soll ich sagen?
So, da geht's schon mal ab. Oh, aber pass auf, geht noch weiter. Das war der eine. Dann gibt's hier noch. Achso, hier.
Du hast Dinge ausgebuddelt, von denen wissen wir gar nichts mehr, ja?
Hier, da wird die Gitarre.
Okay. Wer will die Gitarre? Mein Gott.
Ist ja irre.
Da ist die allererste Gitarre, die er sich 1970 gekauft hat.
Das ist noch Qualitätsjournalismus.
Von Gero. Die wurde verlost. Und guck mal hier, Christoph, wirst du ganz traurig. Kannst du das sehen?
Ja, ist ja auch meine Gitarre.
So, dann gibt's auch ganz viele Kritiken.
Der Mann macht uns fertig, glaube ich.
Ja.
Warte, ich hatte doch noch sowas Lustiges. Wo war das denn gewesen, ey? Das ist ja auch viel.
Wie viele Artikel gab's denn da? Aber Time to Wonder war die schnelle Nummer.
Ja, genau.
Und die Band Chicago Bulls, dein Lieblings-Football-Team, das fand ich auch total großartig.
Die Band aus Hannover klingt auf ihrer neuen CD so rau und bluesig wie noch nie. Der Power-Rocker Bring Me Home singt Frontmann Kai mit heiserer Donnerröhre.
Ja.
Mein neuer indianischer Name. Power-Röhre. Nix mit Sitting Bull, heisere Donnerröhre, Freunde. Da geht was.
Das ist so geil. Aber da wart ihr wirklich, da haben sie euch versucht, so ein bisschen zu Teenie-Stars zu machen.
Genau. Wir waren auch echt scharfe Jungs, ne?
Ja, und du bist überall, heißt du Kai Uwe in der Bravo noch.
Ja, das kann ich leider nicht ändern.
Überall Kai Uwe. Soll ich dich auch weiter Kai Uwe nennen denn?
Untersteh dich.
danke fürs Gespräch.
Durfte nur meine Mutter, aber die hat dann sich meistens auf Uwe beschränkt.
Und die Bravo durfte das.
Böse. Ja.
Und die Frau.
Ja, die haben eh gemacht, was sie wollten.
Die durften das eigentlich nicht, die haben es einfach gemacht.
Aber es ist schon, also, ne, die Girl, achso, das war das, genau. Hier, warte mal, bei dem Bild von der Bühne reißen, da war doch noch irgendwie was hier. Schneller, harter Sound und totale Action sind angesagt bei den Konzerten von Fury in the Slaughterhouse.
Aber es war damals auch echt wild bei uns, das muss man mal sagen. Also,
ja.
Das war schon manchmal, Also heutzutage würde das Ordnungsamt einschreiten, glaube ich.
Ach hier, da steht das. Frontmann Kai heizt den Fans mit gnadenloser Action ein.
Gnadenlos.
Er ist eingeschworener Fan der Footballer Chicago Bulls.
Schon wieder die Footballer Chicago Bulls. Mensch, das ist ein Basketballteam, wir pfeifen.
Aber steht da in der Bravo. Was in der Bravo
dann
steht
ist das? Auch, muss das so sein.
Na?
Dann
war das, habe ich mich gehört.
Also da.
Pippen ist ein Fußballer. Michael Jordan hat immer nur Fußball gespielt.
Also, das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben, hier die alten Bravo-Sachen.
Ja, danke, sehr
das,
schön.
Das hat mich nicht losgelassen.
An unsere vollen Haare erinnert hast.
Da ist, also das wäre fast, also da, ne? Aber Starschnitt habt ihr ja gesagt, ihr seid alle so groß, das hätte nicht funktioniert.
Genau.
Ja.
Und wie gesagt, wir wollten halt auch keine Home-Stories und damit war das Thema dann erledigt, weil wir wollten halt Fotos auch von den Freundinnen und sowas und so dachten wir dann, nee, das hat jetzt da nichts zu tun.
Und dann hattet ihr verschissen bei der Bravo.
Ja, so kann man das sagen. Ausdrücken.
Tja, schade, ne? Wer weiß, was noch aus euch geworden wäre.
Genau. Ja, wer weiß es. Naja, es ist schon alles ganz gut so.
Wir kommen ins Jahr 2004. In Gronau eröffnet das erste Rock- und Pop-Museum in Deutschland. Green Day bringen American Idiot raus und Werder Bremen wird deutscher Meister.
Wow.
Wie seid ihr eigentlich so fußballmäßig aufgestellt? Seid ihr Fußballfans?
Zweitliga.
Also da sprichst du bei uns beiden, glaube ich, ein bisschen mit den Falschen. Also wir haben einige, 96 ist natürlich aus alter Heimatliebe. Und Won't Forget wird auch wohl immer gespielt, wenn man gewinnt.
Unbedingt.
Mhm. Aber ich bin nicht so wirklich fußballaffin, ehrlich gesagt.
Bin ich ja auch nicht. Also das ist auch bei mir
bin
nicht.
Ich bin nicht der Monster-Fan, aber 96 mag ich schon gerne. Ich will auch gerne ins Stadion, wenn man denn wieder darf.
Ja.
Und wenn sie vernünftig spielen, was ja leider nicht immer passiert, aber... Wie gesagt, Wolfgang Niedingen hat ja mal gesagt, es gibt zwei Dinge, die man sich als Mensch nicht aussuchen kann. Seine Eltern und sein Verein.
Ahoi, oi, oi.
Und ich freue mich immer, wenn sie gewinnen, weil dann haben meine Kumpels bessere Laune.
Nimbi, ihr habt Ausflüge gemacht zu einer großen Plattenfirma. Ihr wart bei der EMI, ihr seid von der kleinen SBV in die Firma weg, zur großen EMI, habt zwei Alben gemacht. Und dann gab es, das erzählt ihr auch in der letzten Folge des Podcasts, ja, hat man euch da sozusagen so ein bisschen... aus den Verträgen wieder befreien können und ihr seid zurück zur SPV gegangen, da wo ihr herkamt und wo ihr offensichtlich ja auch hingehört.
Ja, die wahrscheinlich hat sich, eher. Die EMI hat sich rausgekauft sozusagen. Mhm. Und dann standen wir da und hatten keine Plattenfirma mehr und haben dann uns gedacht, na, da gehen wir doch mal wieder zur SPV und fragen, ob wir nicht noch eine Platte zusammen machen wollen. Und Manfred Schütz hatte Bock und dann haben wir das getan. Und das war dann Nimbi.
Und ich glaube, es passt einfach auch besser, weil wir sind halt schon irgendwie, wir sind zwar auch kommerziell, aber wir sind schon irgendwie auch sehr Indie an vielen Stellen. Deswegen hat das mit der Bravo auf Dauer nicht funktioniert und deswegen hat das mit der EMI auch nicht funktioniert, weil es macht mehr Sinn. Bei uns muss man ein bisschen die Nischen suchen, wo man es verkaufen kann und kann nicht einfach nur nach Schema F funktionieren, wie die Industrie funktioniert. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war das bei SPV alles sehr viel schlüssiger.
Und was ich sehr interessant finde, ist, ihr habt ja... in der Vergangenheit aufgenommen, in Spanien, in Brüssel, ihr wart in Amerika, auf Jamaika, ihr habt überall in sämtlichen Studios der Welt irgendwie so halbwegs aufgenommen und gemacht. Und hier habt ihr das jetzt völlig anders gemacht, nämlich zu Hause bei dir, Kai.
Ganz genau. Das war eigentlich eine gute Idee, weil wir haben ja bei der letzten Platte gesehen, wie viel Geld man für Studios irgendwie rausballern kann und was total sinnlos ist, weil die Band nicht mit sich klarkommt. Oder weil sie mit dem Produzenten nicht klarkommt oder weil der Druck zu groß ist und sonst irgendwas. Und dann war die logische Lösung eigentlich, dass man sich, und die Aufnahmetechniken hatten sich ja schon verändert während der Zeit, also, dass man sich einfach einen Platz sucht, wo man theoretisch so lange produzieren kann, wie man will, wo alle ein Zimmer für sich haben, wo sie sich zurückziehen können. Und was auch vielleicht ein bisschen abseits von irgendeiner Großstadt ist, sondern man hängt halt zusammen und muss sich schon ein bisschen auseinandersetzen, aber man kann sich auch zurückziehen und wo man zusammen kochen kann und sein kann und aber auch aufnehmen kann. Und das war mein Plan. Ich wollte nämlich irgendwie ein Haus holen, was so weit vom Ortskern entfernt liegt, dass man 24 Stunden lang Musik machen kann, da ein Studio reinbauen und dann mit der Band da oben einfach aufnehmen, weil dann waren wir komplett unabhängig und konnten einfach tun und lassen, wann und wie lange wir wollten, weil das hat ja nicht die Welt gekostet.
So. Also du hast aber privat eine Hütte gesucht, in die du auch ein Studio einbauen kannst. Das war schon für dich so die Voraussetzung. Ich suche mir jetzt was für alles sozusagen, zum Leben und zum Arbeiten.
Hab dann was gefunden, was so ist und Hab dann angefangen, das rumzubasteln, basteln, und irgendwann oben ausgebaut. Und dann hatte jeder theoretisch sein eigenes Zimmer da oben. Und es gab einen Aufenthaltsraum und unten gab es halt das Studio. Und dann haben wir beschlossen, dann nehmen wir jetzt eine Platte auf. Und das haben wir dann begonnen mit NIMBY.
Sozusagen im Schweinekoben, glaube ich, ne? Das war
ja, es war schön. Also, das Studio war mal im Haus drin. Das ist so ein großer alter schleswig-holsteinischer Resthof mit zwei Nebengebäuden. Und da war früher mal ein Schweinestall drin. Und das Erste, was ich ausgebaut habe, nachdem meine Frau und ich das gekauft haben, war dieser Stall, der ein Studio wurde. Mit Stahlträgern eingezogen und alten Fußboden reingelegt, Holzboden reingelegt und so. Weil da mussten wir alles reinpacken und dann konnten wir das hässliche Haus umbauen, weil das mussten wir erstmal bunkern irgendwo. Mhm. Das Studio war so ein 100 Quadratmeter Raum, alles offen und den haben wir zuerst ausgebaut. Und das war dann im Endeffekt unser Studio.
Pferdestall wäre natürlich besser gewesen, aber es war auch so sehr gut.
Den gab es ja noch daneben, da waren aber Pferde drin.
Mist.
Ja, hast du ein Gestüt gleich mitgekauft, oder?
Nee, da waren so Pferdefreunde, die haben dann den Stall gemietet und so. Da war noch eine große Wiese und dann konnten sie dann ihre Golle packen.
Okay, und du wolltest auch nach Schleswig-Holstein oder hatte sich das aufgrund der Hütte so ergeben?
Nee, ich wollte unbedingt wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Mhm. Ich komme ja aus Hamburg, meine Mutter kommt aus Flensburg, da bin ich eigentlich geboren und ich mag das Meer. Und meine Frau kommt aus der Schweiz und konnte keine Berge mehr sehen, also haben wir uns geeinigt, wir gehen dahin, wo es ein bisschen flach ist und das ist Schleswig-Holstein.
Und zwar in die holsteinische Schweiz. Nein, natürlich nicht.
Wir haben den Bungsberg, Freunde, er ist 90 Meter hoch und besitzt einen Skilift.
So. Naja, wir haben immerhin den Lindner Berg.
Ja, da kann man nur besoffen runterrollen, das alles. Ja,
stimmt. Aber du hast ja damit auch so ein bisschen die Band dann immer in deinen Privaträumen. So, wie hat das denn deine Familie so alles mitgemacht? Oder war das, oder ist das die Familie, im Grunde?
Die Familie gab es da noch gar nicht, da gab es nur meine Frau. Christoph und ich haben sowieso unser halbes Leben lang zusammen gewohnt, sozusagen. Und die Band ja auch eine Zeit lang in der WG. Also das war jetzt nicht das Problem, weil wenn man ins Studio geht, dann hängt man ja trotzdem damit zusammen. Und für meine Frau und mich war das eigentlich so, wir sind ja ein bisschen weit vom Schuss da oben an der Grenze. Aber wir haben uns ja immer gedacht, wir haben halt dieses Haus da und dieses Haus soll auch dazu dienen, dass sich Menschen treffen. Deswegen baue ich da ein Studio rein, hat ja auch ein kleines Label mal und so und hat produziert. Das war eigentlich okay, wir wollten das ja so. Wir wollten gerne Menschen haben, mit denen man auch abends mal gerne am Tisch sitzen kann und sich unterhalten kann.
Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, als wir vorhin drüber gesprochen haben, sagte Thorsten, dass ich ihm verboten habe, seine Kinder mitzubringen. Was mir natürlich jetzt ein bisschen unangenehm ist. Und er hat deswegen nicht bei Kai gewohnt, sondern irgendwo in irgendeinem Hotel oder im
Bauernhof. Du hättest einfach nur sagen müssen, du wolltest noch nicht, dass Gero sie kocht. Dann wäre alles gut
gewesen. Aber
es ist schon manchmal spannend, so die Vergangenheit wieder aufzuwühlen und zu gucken, was man selber auch gemacht hat oder nicht. Das ist schon sehr interessant.
Ja, zumal die Stimmung in der Band ja zu dem Zeitpunkt nicht so die allerbeste war. War es eine gute Idee denn, das alles so eng wieder zusammenzuholen? Oder hattet ihr dann doch mittlerweile einen Bandpsychologen da gehabt?
Nee, ich weiß nicht. Bei NIMBY hatte sich das schon, bei Color Fury hatte sich das schon ein bisschen beruhigt, fand ich.
Und okay.
NIMBY war eigentlich ganz heimisch. Also weil es ja schon so ein bisschen das, was du vorhin auch schon sagtest. Wir sind nicht mehr in der Welt rumgefahren, sondern haben bei Kai aufgenommen. Waren wieder bei SPV, also es war so ein bisschen zurückkehren, wo wir schon mal waren. Und das fühlte sich eigentlich ganz heimisch an. Und ich finde, man hört es der Platte auch an, dass es eigentlich vielleicht manchmal zu harmonisch war da schon.
Also da kam auf alle Fälle wieder Spaß auf. Und dann ging man abends auch zusammen in die Dorfkneipe und trank ein paar Bier und so. Das war einfach so, das war eigentlich eine ganz harmonische, schöne Zeit, fand ich auch.
Gibt es da in der Band so eine natürliche Aufteilung? Ich glaube, Gero kocht ja immer, ne? Was sind die anderen für Aufgaben so?
Essen.
Nein, aber gibt's da irgendwie so den, der immer die Ruhe da reinbringt und einer, der immer aufräumt oder so? Habt ihr da so eine Rollenverteilung irgendwie?
Nee, das ist, verteilt sich eigentlich immer so und was gemacht werden muss, wird gemacht. Dann muss man mal einkaufen fahren oder, dann, wenn der kocht, der muss den Tisch nicht unbedingt abdecken und dann räumt er mal die Geschirrspülmaschine ein oder was so. Man hält das Ding irgendwie am Laufen und eigentlich funktioniert das ganz gut so, weil die Leute sehen ja, was gemacht werden muss und dann macht man das irgendwie.
Und wer hat produziert?
Wir.
Das habt ihr selber gemacht diesmal, ne?
Wir haben das Album selbst produziert, ja.
Ja,
genau. Mit Hilfe von Oliver Schroveleit, den wir schon kannten, von Paul Grau noch damals, von Brilliant Thieves, glaube ich, ne?
Genau.
Das erste Mal.
Es ist ein super Toning gewesen damals und ein guter Freund.
Ja.
Und der hat uns assistiert auf alle Fälle.
Ja, weil sowas geht ja auch nicht immer gut. Also man, bei AC/DC war es ja auch so, dass sie irgendwann dachten, wir haben jetzt so viele Platten gemacht, wir produzieren jetzt mal selber und das ging dann gnadenlos in die Hose. Ihr wusstet ja auch, wie es gemacht wird und ich finde, man hört dieser Platte an, dass sie klingt für mich zumindest viel rauer und viel organischer als die Sachen davor.
Das kann gut sein. Ja. Aber vielleicht sind wir ja auch rauer und organischer. Möglicherweise ist es so, wenn man das als etwas Positives betrachtet. Mhm. Aber ich fand, wir waren uns halt einig, was wir wollten. Und
ja, was denn?
Und das ist ganz wichtig. Naja, wir wollten halt eine Platte machen, die wir wieder mögen, und wir wollten Spaß dabei haben.
Okay.
Und das war das Wichtigste. Und wir wollten eine Gitarrenplatte machen, und wir wollten das so haben, dass alle Leute mit dem klarkommen, was da drauf ist. Also wir mussten uns auseinandersetzen, aber eigentlich war es so, dass jeder das mögen sollte, was da drauf ist. Mhm. Dass es mal eins mehr gibt und eins weniger, was man mehr oder weniger mag, ist ja okay, aber dass nicht diese großen Brüche sind, wo man sich dann fragt, wie bin ich jetzt überhaupt an diesem Album beteiligt gewesen, was es dann früher mal so gab. Das sollte nicht passieren. Und wir sind uns eigentlich in dem einig, dass wir auf der Bühne immer wesentlich mehr Gas haben als im Studio. Und wir haben versucht, das so ein bisschen einzufangen. Das ist bei einigen Nummern ist uns das auch wirklich gelungen, finde ich. Das ist okay. Mhm. Weil es halt nicht überproduziert ist und niemand darauf Wert gelegt hat, dass es alles glatt geschliffen wird.
Und ich finde, man sieht es eben auch an den ganzen Sachen rundherum. Also das Video zum Beispiel zu Goodbye So Long über Hannover und wie was anfängt mit unserem Trucker. Hammer, der sagt, was sagt der nochmal?
Ich frage ihn nochmal, fährst du über Hannover, Hammer? Und so, wie Hannover? Alter, hast du Fische im Arsch oder was? dann geht das Ding los. Ja? Hätte uns die Plattenfirma ja verboten, aber uns war es ja egal.
Also. Oder, ja, das war das Schöne auch wieder mit SPV, die haben es halt so genommen, wie wir es ihnen gegeben haben. Also da hat uns keiner reingequatscht und wir konnten es machen. Und das andere Video auch von Kid Gets a Kid, Väter der Klamotte nennt sich das. Da siehst du halt relativ, wo wir entspannt aufbauen im Garten und dann ein Video drehen und auch die Fotos, die zu dem, das sieht man, finde ich, auch dem Cover an, dass das alles ein bisschen entspannter ist oder ganz schön viel entspannter ist und eigentlich sehr familiär und zu Hause so ein bisschen. Mhm.
Und ihr habt den rauen Sound ja hinbekommen, nicht mit neuen Geräten, also du hast ja das Studio zu Hause dir nicht mit fabrikneuen Sachen eingerichtet, sondern du hast dir gebrauchte Sachen gekauft, unter anderem auch ein Pult, ne?
Ja, ich wollte ein großes Pult haben. Ich hatte vorher so zwei Mackie-Pulte. Das war ganz schön, aber ich habe mir gedacht, so einmal und dann stand da Hannover 1, das wollte ich haben. Und das habe ich mir gekauft, das war auch gar nicht so teuer. Und dann habe ich das mit Olli angeschlossen. Das ist so eine TS-24x2, also eine 48er. Die ist recht groß.
Also 48 Spuren.
48 Spuren zum Aufnehmen, und dann riesen Patchbay, 3,60 Meter lang das Ding und so. Und das ist schon also ein Trümmer, ja. Und dann haben wir
genau, was echt?
Acht Familien, Leute, ja. Und dann haben wir das Pult gehabt und haben dann die Nummern gecheckt von dem Pult und wollten gucken, wo es herkommt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir die zwei hatten, also das zweite Pult, was sie gebaut haben von dieser Baureihe. Und die eins und die zwei stammen aus der Church von Dave Stewart. Das fand ich schon mal gut, weil da haben sie nämlich Eurythmics mit aufgenommen.
Ja, Dave Stewart von den Eurythmics, genau.
Genau, und wir kannten Dave Stewart ja sowieso, weil wir haben mit dem ja viel gespielt und so. Das war ganz knuffig, fand ich. Und dann hatte ich so ein kleines Stückchen Legende da stehen. Das fand ich irgendwie sehr süß. Und das klang halt sehr schön, weil es ein Gitarrenpult ist. Also, weil die Vorstufen sind sehr cool und das passte ganz gut zu mir ins Studio. Mit dem konnte man schön arbeiten.
Und das stand irgendwo rum?
Das stand in Hannover im Musikladen, da habe ich es gekauft.
Ach was?
Ja, doch.
So gebraucht,
genau. Pult abzugeben. Genau, da stand's und das musste weg. Weil die Schröders hatten das nämlich vorher und die wussten nicht, was sie hatten, glaube ich. Die haben aber nur vier Kanäle benutzt davon und der Rest war so ein bisschen eingemottet irgendwie. Und das war jetzt nicht das Problem, weil ich konnte mit den anderen 44 auch was anfangen.
Hast du es noch?
Nee, ich habe es genau vor einem Monat an jemanden verkauft. Es ist jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Hannover. Der freut sich ein Loch im Bauch, weil er das alte Fury-Pult hat. Und auch das von Dave Stewart, mit dem wir ja zwei, drei Alben aufgenommen haben. Und für solche Dinge kriegst du ja kein Geld mehr. Ich bin froh, dass es in Händen ist von jemand, der sich wirklich sehr, sehr freut und einen Freund hat, der total gern lötet. Das ist wichtig.
Ja, wieso kriegst du nicht mehr viel Geld für? Ich dachte, so analoge alte Pulte, die...
Das wird 3,60 Meter Trümmer, du kannst das heute in so klein und mit dem Laptop. Also ich rekorde theoretisch auch mit dem Laptop mittlerweile. Ich habe aber die ganzen alten analogen Effektgeräte noch. Die habe ich noch behalten. Zwei Racks voll oder drei Racks voll mit dem Zeug.
Das ist einfach den Aufwand zu fahren, das ergibt keinen Sinn mehr heutzutage.
Ja, ihr habt ja den Platz.
Ja, sind zwei Netzteile drin, ja, die wiegen so viel wie zwei Fässer Bier, ja. Und die musst du laufen lassen, weil wenn du die ausmachst, verstellt sich die Logik von dem Pult und dann kannst du wieder einen einfliegen lassen aus Südafrika. Mittlerweile ist unser Typ wohnt da jetzt, das war eigentlich kein Scherz. Und der macht dir das Pult dann wieder heile.
Echt?
Ja, und stellt die Logik wieder ein, mühsam, die Airkurs und so, und dann fliegt er wieder zurück. Ja. Und du wirst wahnsinnig. Und das heißt, du lässt das Ding immer laufen und die saufen wirklich Strom. Das ist schlimmer als eine Waschmaschine. Also,
okay.
Da, man aber permanent am Laufen. Kannst du dir ja vorstellen, was das auf die Uhr geht. Also das macht keinen Sinn mehr. Und das ist, du kannst ja auch nicht mehr so Recalls machen. Früher, also heutzutage machst du das ja mit dem Laptop, dann speicherst du deine Mix-Action da ab und dann hast du deinen Song da und am nächsten Tag rufst du ihn auf und dann ist er genau wieder da. Ja? Bei dem Pult ist das halt alles analog. Das heißt, du stellst den Fader ein und dann oben drehst du an deinem Poti. Und wenn der Song fertig ist und du hast ihn abgezogen, ja, und dann fällt dir auf, eine Woche später, scheiße, dann müsste man eigentlich mal dann...
Fängst du wieder von vorne an.
Bist du gearscht. Machst du die ganze Kacke nochmal von vorne.
Ja, und da ist man natürlich dann auch ein bisschen bequemer geworden mit der neuen Technik, ne?
Ja, es ist auch, also ich bin ja auch eher so ein analoger Mensch. Ich stehe eigentlich auf das Alte und ich habe auch Röhrenverstärker. Aber es ist einfach nicht mehr zu rechtfertigen heutzutage, besonders weil die Technik mittlerweile eben auch so weit ist, dass es tatsächlich auch nicht mehr wirklich unterscheidbar ist, ob du auf dem Band aufnimmst oder ob du auf einer Festplatte aufnimmst.
Und ich arbeite manchmal gerne an drei Sachen gleichzeitig. Also wenn ich dann dem einen nicht weiterkomme und dann festhänge, dann gucke ich mir, was sind die anderen Nummern, die ich da gerade mit Christoph aufgenommen habe. Vielleicht fehlt mir da was ein, ja. Und dann mache ich einfach blub, 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 dann ist die Nummer da, ja. Ansonsten muss ich anderthalb Tage einstellen.
Okay, also du hast dann
trotzdem nicht so wie vorher.
Du hast dann dieses 5,80 Meter Pult da aufgebaut. Und hast dann den Mitmusiker angerufen und gesagt, so ist fertig, komm vorbei, wir nehmen eine Platte auf.
So könnte man das vereinfacht ausdrücken. Ja. Ich habe mit Olli, glaube ich, 14 Tage gelötet. Und dann steigern das wirklich so. Du musst das alles anschließen und dann in die Schlagzeugkabine und dann musst du dann wieder in den Anschluss rein und links für die Drum-Mics und so. Es war schon wild und als es dann fertig war, habe ich gesagt, es ist angerichtet.
Und es hat auch funktioniert alles.
Das hat alles funktioniert.
Wenn ich was anschließe zu Hause, das funktioniert ja immer erstmal nicht. Dann muss ich mir YouTube-Tutorial angucken und dann weiß ich,
ach, hier.
Ich
bin auch Moderator und Musiker.
Mir geht es aber genauso.
Aber ihr habt mir noch gesagt, Schlagzeug auf dem Dachboden, also ihr musstet da auch ein bisschen improvisieren oder was habt ihr da gemacht?
Nee. Wir waren auf der Suche nach dem perfekten Sound für das Schlagzeug.
Ja.
Und Schlagzeuge klingen sehr, sehr schön, wenn sie so ein bisschen Platz über der Birne haben. Also, und wir hatten einen sehr großen Dachboden. Früher war da mal ein Tennisplatz drin. Da hat so ein Verrückter aus Hamburg, hat in den 70er Jahren diese Bude mal gekauft und hat oben an dem Dachboden, das ist eine relativ große Fläche, das ist ein 500 Quadratmeter Haus, und da hat er einen Tennisplatz gehabt.
Ach, das war kein Witz? Ich dachte, der war so groß, da war ein Tennisplatz.
Der hat sich da oben, das ist eine Betondecke.
In der Dachschräge? Wie soll man denn da Tennis spielen? Im Dach?
Du, das Dach ist da noch um 7 oder 8 Meter hoch. Das ist ein großes, altes Bauernhaus.
Okay.
Weil damals war das ja noch so, und da habe ich ja erstmal oben dann die Zimmer reingebaut. Also als ich da eingezogen bin, waren die Zimmer nicht drin. Da hatte das ein Grundstockwerk und das war's. Und oben drin war eigentlich nichts, ja. Und da war früher halt der Tennisplatz. Und hinten über dem Studio war nicht ausgebaut. Also die ganzen Zimmer, die wir haben und die Gauben, die gingen genau bis zum Studio. Und da drüber war halt frei. Und wenn man da ein Schlagzeug hingestellt hat, haben wir festgestellt, das klingt total super. Und dann haben wir nur eine Leitung nach unten gelegt und konnten mit Rainer immer sprechen. Sehen konnten wir den nicht mehr, was er da gemacht hat oder ob er nackt spielt, wussten wir nicht. Aber es klang super.
Okay.
Und dann haben wir für einige Nummern haben wir das einfach da aufgenommen, das Schlagzeug. Oben drüber, über uns, unterm Dach und 8 Meter Höhe.
Das ist ja wie bei Simon & Garfunkel, The Boxer. Lei. Da steht ja die Snare in einem Fahrstuhlschacht von einem Hochhaus in New York. Ja.
Auch nicht schlecht, oder?
Sonst haben sie das nicht hingekriegt. Ja.
Von John Bonham die Geschichte, dass er im Flur von der Amy den When the Livy Breaks aufgenommen haben soll.
Ja.
Ratatata.
Es gibt ein wunderbares Video dazu von einem Saxophonisten, der spielt in eine noch nicht vergrabene Pipeline. Und dieses Echo, und der spielt mit diesem Echo, was aus dieser Pipeline wiederkommt, und das klingt echt faszinierend. Aber das nur so zum Thema Raumklänge.
Ja, ihr musstet das ja alles erstmal ausprobieren. Ihr habt ja da vorher noch keine Erfahrung gesammelt. Und das war dann so eine, was gab's noch mehr Erfahrungen, die ihr da gemacht habt beim Aufnehmen oder Erkenntnisse?
Ach, wir haben einfach alles ausprobiert. Und wir hatten das war ja das Schöne. Wir hatten Spaß und wir konnten ja irgendwie alles machen. Und da war jetzt auch nicht so, ey, lass uns mal beeilen. Wir haben hier nur 4 Wochen in diesem Studio, müssen wir raus. Das kostet zu viel Geld, sondern, na, dann bleiben wir eben doch länger.
Ja.
Ist ja egal. Wir konnten ja da wohnen. Happa hatten wir genug. Und die Produktionskosten waren halt wirklich gering und wir konnten wirklich gut leben und uns hatten überhaupt keinen Zeitdruck oder so. Den gab's nicht.
Der Song mit der Billardkugel.
Ja.
Was hat das damit auf sich?
Das Grundprinzip war folgendes. Gero hatte keine Keyboards mitgenommen. Ich hatte noch eine Fafisa-Orgel von einem alten Opa, die habe ich mir gekauft für 50 Euro. Die stand da rum. Das war unser Keyboard, das haben wir zum Großteil benutzt.
Ivas Gero ist gekommen zu den Aufnahmen, hat sein Keyboard zu Hause vergessen.
Ich würde es mal so ausdrücken wollen.
Was?
Ja.
Was?
Ja, aber er hat Messer mitgebracht und andere Dinge zum Kochen.
Denn? Hä, was ist das denn?
Ja, ich hatte, naja, wir haben ja, es gibt ja MIDI-Keyboards, ne? Ich habe natürlich auch so ein JDX 800er stehen gehabt und so, aber das ist okay, aber hauptsächlich haben wir die Verfieser benutzt, weil das fand er super. Dann haben wir so einen Song gemacht, der ist sehr düster, der wurde hinterher auch verfilmt und der endet mit einer Billardkugel und im Grunde genommen ist es so, da fährt eine Billardkugel, die rollt immer von rechts nach links und den ganzen Song, das hörst du.
Wie in dem Video jetzt, oder?
Nee, in dem Song. Im Song rollt die Billard, die rollt immer von links nach rechts.
Okay, welcher Song ist das?
Das ist der letzte Song auf dem Album. Und jetzt frag mich nicht, wie er heißt, sonst erwischst du mich auf dem falschen Fuß.
Weißt du das nicht?
Aber er ist, weiß ich nicht mehr.
Du weißt es nicht, das ist ja lustig.
Bei 150 Songs, wie heißt der? Ich weiß nur, dass es der böseste Song ist, den wir jemals gemacht haben, weil er geht eigentlich um Kindesmissbrauch. Und es läuft die Billardkugel und wenn der Song vorbei ist, fällt die Billardkugel runter. Und es ist nichts drauf, außer der Verfieser-Orgel, meinem Gesang und der ist echt böse und die Rhythmusmaschine von der Verfieser. Und es ist die letzte Nummer. Und der heißt, glaube ich, Creep.
Creep Number Two, ne?
Creep Number Two heißt der.
Okay. Und das ist der Rhythmus kommt von dieser.
Ja, das ist eine Verfieser, eine Heimorgel. Was ist so eine klassische Heimorgel? Franz Lammert und das Ein-Mann-Orchester.
Ja.
Und dazu dann diese merkwürdigen Orgelklänge, ein paar Effekte, Gesang, das war's. Und die Billardkugel. Mehr passiert nicht in dem Song. Die
Billardkugel.
Komisches Zeug, was man macht.
Ja. Aber wenn du den hörst, den Song, dann weißt du genau, was ich meine mit der ist böse. Also das ist schon special. Und der wurde dann hinterher von meinen Studenten verfilmt. Ja. Damit haben wir sogar mit dem Song und dem dahinter dazugehörigen Video, was verboten ist eigentlich, ja, haben wir einen Preis gewonnen. Und zwar in Utah, das glaubt uns keiner. Ich hatte das Angebot, als Gastdozent an der Medienhochschule in Kiel zu unterrichten.
Ja.
Und das fand ich ganz spannend. Und dann hat man mich gefragt, was ich gerne machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, in diesem Jahr steht auch im Lehrplan 360-Grad-Filme und ich würde gerne das gesamte Album von Fury, und das fand ich super, in 360 Grad für Planetarien verfilmen.
Das war ja ganz uneigennützig dann.
Mit meinen Studenten, das war ganz uneigennützig. Aber ja. Ich wusste, dass die Studenten fanden es super und die haben natürlich gerade sowas gesucht, die Uni. Es passte, ja.
Ja.
Die hätten das gerne gehabt, also es war jetzt nicht nur meine Idee.
Also es waren jetzt keine Videoclips, die gedreht wurden, sondern es war ein eigenständiges Projekt.
Es war ein eigenständiges Projekt, und zwar das gesamte komplette Album. Mhm. Aber es gab halt immer Gruppen innerhalb meiner Studenten, die sich dann für einen Song entscheiden mussten, und dann haben sie das gemacht. Das sind also schon einzelne Filme, aber es ist aber immer eine komplette Show gewesen.
Genau, aber es waren jetzt auch nicht die Videoclips, die man nachher sehen konnte, nee. Das war separat
nein,
davon, ja.
Nein, nein, das wurde gezeigt in Planetarien in ganz Deutschland, als Rockshow, in Hamburg lief das auch immer, und dann ging es um die Welt.
Mhm.
Und da haben wir theoretisch alles gedreht, was man so drehen konnte. Und es gibt da ganz hervorragende und es gibt da auch Sachen, die man jetzt mit einer 4 bewertet hätte. Aber es gab auch ganz besondere Sachen. Irgendwie. Und der Clip von Creep Nummer 2 war ziemlich special, weil er einfach, hätte man gar nicht tun dürfen. Die haben sich eine Kamera genommen, die man für eine Darmspiegelung braucht, theoretisch. Und haben eine Studentin gehabt, die hat sich dazu bereit erklärt. Und die haben die dann theoretisch mit dieser Kamera in Anführungsstrichen visuell vergewaltigt. Das heißt, die haben die dezent in die Vagina eingeführt und haben das gefilmt im Endeffekt und das zu dem Song gemacht. Und weil da geht es wirklich darum, dass jemand, es geht um Kindesmissbrauch. Und das ist das Video. Und das Video ist ganz schön strange.
Mhm.
Und das durfte auch hier und da nicht gezeigt werden. Aber in Utah, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine,
Gerade da.
Da in
darfst
Utah
du nicht mal Nippel
hat's,
zeigen.
Hat's auf dem Filmfestival hat's den ersten Preis gewonnen.
Siehst du, das erfahre ich zum ersten Mal.
Ach was, echt?
Ja, ich weiß das auch nicht. Das haben sie mir hinterher erzählt. Und das ist
wie ist das denn da hingekommen?
Du, wie man so zu Filmfestivals hinbekommt, ne? Man bewirbt sich und wird dann wieder angenommen.
Ach so, weil du gerade sagtest, du hast das nicht mitbekommen. Ich dachte, du wüsstest davon
gar nicht. Ich war da nicht dabei. Also die Studenten können ja mit ihren Arbeiten, dürfen die auch tun, was sie machen wollen. Ja,
ach
also,
so.
Und das fand ich schon sehr speziell.
Okay, also jetzt so als Student in Kiel, sich beim Filmfestival in Utah zu bewerben, ist auch ein großer, mutiger Schritt, ne?
Wenn die mir da nicht den größten Bären aller Zeiten aufgebunden haben, ist das so. Ich glaube es nicht. Naja, und das war wirklich eine schöne Zeit. Und ich habe da auch jemanden kennengelernt, der hinterher für mein Label gearbeitet hat, mit dem ich dann so ein Projekt in Thailand gemacht habe, also mit Nico, der ich jetzt immer noch hier und da mal so schreibe. Das war eine schöne Zeit. Das war auch ein spannendes Ding. Wir haben das dann auch als Premiere aufgeführt im Planetarium in Hamburg. Und gleichzeitig hatten wir unsere Goldverleihung für das erste Album. Und das war dann in einem Ding. Und dann haben wir das alle das erste Mal gesehen, die Jungs auch irgendwie.
Ach Christoph, du wusstest das auch vorher nicht? Du hast es dann da auch zum ersten Mal gesehen? ja, was man da aus eurer Musik gemacht hat.
Ich kann mir das eh nicht so richtig vorstellen, weil man kann ja gar nicht alles wahrnehmen auf 360 Grad. Wo ist da die Wahrheit? Wo ist die Realität? Was
also immer hinter
mich,
dir.
Mich verwirrt das. Immer hinter mir, genau. Das Wichtige passiert immer hinter mir. Das ist doch irgendwie Quatsch. Nee, aber es war schon beeindruckend. Also es ist schon, aber kein Massenmedium halt, mit dem man viele Leute...
Nur ist ja experimentell, ne? Ja. Wenn ich im Planetarium bin und mir irgendwas angucke, dann sind immer Leute da, die einpennen, weil man da ja so liegt in diesen Sitzen. Ja. Und dann irgendeiner fängt immer an zu schnarchen. Das finde ich immer ein bisschen lästig. Ich bin zum Glück noch nicht gewesen, aber es kommt immer wieder vor. Goldverleihung für euer erstes Album. Das wissen ja auch vielleicht die wenigsten. Man denkt ja immer irgendwie, es kommt ein Album raus, dann gibt es Gold für so und so viel verkaufte Exemplare. Aber manchmal dauert das halt ein paar Jahre, bis die Anzahl der Exemplare zusammengekommen sind. Und dann habt ihr 2004 Gold bekommen für euer Album von 1987.
Naja, weil sie zwischendurch natürlich, die haben zwar die Goldgrenzen runtergesetzt,
ja.
Also zu dem Zeitpunkt brauchte man schon keine 250.000 mehr verkaufen, aber in Deutschland ist es leider so geregelt, dass das zählt von dem Tag an, wo du deine Platte veröffentlicht hast. Mhm. Was total ungerecht ist, weil wir haben Platten veröffentlicht zum Zeitpunkt, da waren es noch 250, aber als sie dann das von dem Zeitpunkt an, wo sie das geändert haben auf 100, ja, bis heute haben wir über 100.000 verkauft, aber wir kriegen trotzdem keine Gold. Was eigentlich totaler Blödsinn ist, ja, weil wir sind ja im gleichen Zeitraum, da verkaufen wir ganz genauso viel wie irgendjemand anders, also nämlich auch 100.000. Ja, ja. Das ist trotzdem nicht, weil deine Platte vorher veröffentlicht worden ist, was ich nie verstanden habe. Werde ich auch, glaube ich, nie verstehen. Das ist so deutsche Logik irgendwie.
Okay.
Aber ich hab
aber deswegen brauchten wir halt ein bisschen mehr, weil wir mussten dann 250.000 von dem Ding verkaufen, obwohl keiner mehr CDs gekauft hat. Mhm. So ungefähr.
Wir haben gerettet hat uns Rossmann, die haben, glaube ich, noch 10.000 nochmal gekauft, damit das passte. Und weil das Problem war nämlich bei der Platte ja auch, das war die erste Platte von Frank Eisen damals und die wurde gleich, die ersten Exemplare wurden in Frankreich gepresst, damit hier keine GEMA gezahlt werden musste, weil der Mann war ja schon pleite, als er die Platte presste. Das heißt, wir haben eigentlich auch gar keine genauen Zahlen gehabt, wie viel am Anfang verkauft worden sind. Also es kann sein, dass wir eigentlich viel mehr verkauft haben.
Nee, aber die sind davon ausgegangen, dass sie uns um 30.000 Einheiten beschissen haben damals. Also,
okay.
Das ist dann schon eine Menge.
Was war denn bei der Goldverleihung jetzt noch los mit Thorsten? Ihr habt Gold bekommen?
Nee, wir hatten nur einen Produzenten, dem wollten wir eigentlich die Goldene überreichen, aber der war nicht da, weil es hieß, der sollte also in Afrika sein und sterben. Und dann haben wir das den Eltern überreicht, woraufhin wir dann irgendwie eine Woche später feststellen und drei Tage später, nee, der stirbt ja gar nicht. Das war eine Ente, ja. dann sollte er
eh Moment, seine Eltern aber
auch nicht. Ja, also, das war schwierig. Der wollte seine Goldene nicht haben,
glaube ich. Seine Eltern haben auch gedacht, er stirbt, oder?
Ja, so, das war so angenommen worden. Der sitzt irgendwo in Afrika und stirbt. Ja.
Aber hatte nur kein Telefon oder das war alles, ja, das war gar nichts.
Sowas,
also das weiß niemand so genau. Dafür will ich mich ja nicht äußern.
Auf jeden Fall komische Geschichte war das.
Ja, damals. Das war schon etwas merkwürdig.
Das war Stefan Töteberg, der damals unsere erste Platte produziert hat. Weil ich glaube, Jens Krause hatte auch keine Zeit oder ich weiß gar nicht mehr, im UTV-Studio. Aber da haben wir ja im ersten Podcast drüber gesprochen.
Ja.
Genau. Jetzt sind wir ja schon viel und weiter.
Und ich meine, es hat ja auch lange gedauert, bis das dann tatsächlich Gold wurde, diese erste Platte von uns.
Ja, immerhin.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also dann wird vielleicht auch noch Platin, wenn alle jetzt wieder aufgrund unserer Sendung hier und aufgrund des Podcasts jetzt wieder die Platten alle kaufen und so. Und
okay, also alle, die uns hören, bitte ab jetzt nachts immer den Computer durchlaufen
lassen. Genau, immer streamen. Ja,
das Programmchen schreiben und immer Fury klicken. Immer Fury klicken.
Was bei den Stones funktioniert, das funktioniert auch bei Fury.
So, ihr habt ja aber die Platte dann aufgenommen.
Ja.
Und dann ist es jetzt doch nicht mehr so, dass das auf dem Plattenland alles zu Ende ging, sondern ihr seid dann doch nochmal woanders hingefahren, um das Album zu finalisieren, um es zu mastern. Und da bin ich ja ein bisschen, na, neidisch nicht, ich habe ja nicht die Möglichkeit, ich bin ja kein Musiker, aber ich bewundere das doch sehr. Ihr wart in den Abbey Road Studios, da genau, wo ich immer nur vor der verschlossenen Tür stehe und vor dem Zebrastreifen, auf den Zebrastreifen der Beatles auf und ab gehe und meine Frau muss mich dann fotografieren. Da seid ihr tatsächlich drin gewesen und habt gemastert.
Nee, waren wir nicht. Christian war da drin.
Christian.
Ich war da zum Beispiel auch nicht drin, ja. Weil ich,
dann, ich auch nicht.
Ich war in New York ein paar Mal, hab da gemastert, würde ich gerade sagen. Das Album wurde in Spanien gemischt bei Paul Grau und dann hat Christian das mit Chris Blair im Abbey Road Studio gemastert. Weil Christian wollte auch mal was machen und das fand ich auch gut so. Und dann ist Christian schön zu Chris Blair ins Abbey Road und hat das Album gemastert.
Wieso? In Spanien und
das Album, es wurde gemischt in Spanien.
Ach so, ja genau, da reden wir ja auch in einer Folge drüber. Den Unterschied habe ich auch verstanden jetzt.
Genau. Und Paul Grau, der damals die Platte produziert hat, nämlich Brilliant Thieves, Der ist nämlich nach Spanien gegangen und hat sein Studium mit nach Spanien genommen.
Ach so.
Und genau. Und hat dann in Motril, das liegt so zwischen Malaga und keine Ahnung was, direkt an der Küste unten. Da hat er sich sein Studio gebaut, mitten in die Bananenplantagen. Und da kann man echt ganz schön arbeiten.
Ja, guck mal, der eine baut sich das Studio in Spanien in Bananenplantagen und der andere in Schweinestall in Schleswig-Holstein.
Also ich finde den Schweinestall in Schleswig-Holstein besser, weil die Sonne und ich sind keine Freunde.
Ich hätte auch einen Bananenstall genommen, aber auf alle Fälle keine Schweineplantage.
Ach so, da wart ihr beide gar nicht in den Abbey Road Studios.
Nee, wir beide waren nicht in den Abbey Road Studios.
Ist man da nicht so, dass man sagt, irgendwie so, ich habe da nichts zu tun, aber ich komme trotzdem mit? Will man da nicht mal reingucken? Ich meine, das ist doch...
Nee, ist man jetzt nicht unbedingt. Also fände ich schon spannend, aber es ist halt so, mein Bruder war mal irgendwie bei Bob Clear Mountain irgendwie in Amiland und ich war zweimal in New York oder dreimal in New York zum Mastern und Christian wollte auch mal irgendwo hin, da müssen ja nicht mal alle mit. Erstens kostet das Geld, ja.
Ja, okay.
Und dann musste ich rüberfliegen und dann Hotels und dann da. Und zweitens, war das jetzt mal so sein Tag?
Mhm. Sein Tag? Hat er das an einem Tag gemacht? Nein.
Doch.
Geht sowas so schnell?
Ja, kann man so machen. Man ist ja nicht, Smashing Pumpkins brauchen 2 Wochen.
Ja.
Und Björk, glaube ich, 3. Die war dann noch angeln mit dem Chef. Und, aber, wir haben das, glaube ich, immer an einem Tag. Also ich hatte, glaube ich, nie 2 Tage. Wir hatten immer 24 Stunden zum Mastern.
Ja. Aber es kostet ja auch Geld, ne? Ihr müsst das Studio ja anmieten, oder? Geld, ja.
Die sind nicht günstig, die Jungs. Also Master Disc in New York auch nicht, also.
Und da ist auch manchmal viel Voodoo bei diesen Masterkönigen dann. Also ich war ja auch einmal in New York und dachte mir auch, oh mein Gott, das hätte man vielleicht auch billiger in Hannover haben können. Aber mal, es ist, wie es ist. Also Mastern ist schon ein interessantes Geschäft.
Und man braucht gute Ohren. Die sind ja vielleicht bei uns auch mittlerweile ein
wenig mitgenommen. Ja, nicht, weil das sind oft so Freaks irgendwie. Die sitzen in ihren komischen eigenen Studios mit eigenen Abhören. Da kannst du nichts beurteilen, aber auch wirklich gar nichts.
Echt?
Also das eine Mal, wo ich mit mal, da hättest du mich auch irgendwo in ein Auto setzen können oder ich weiß nicht, irgendwo hin. Der war nichts zu beurteilen.
Der Howie Weinberg.
Ja, genau, Howie Weinberg. Aber der Chef sagte immer, doch, ist gut, wird alles super. Und du kamst da rein, es war so unfassbar laut und klang so scheiße.
Der hat einen Hörschaden.
Aber es war halt Howie Weinberg und der hat halt, dann sagst du ja auch nicht, Alter, du spinnst doch, lass mich in Ruhe.
Nee, der hat wirklich einen Hörschaden, also der hat kaputte Ohren, ja, weil der einfach so brettlaut hört. Ja. Und dann hat er halt Folgendes gemacht, was die Leute dann alle machen, der passt die Anlage dann seinem Hörschaden an. Ja. Das heißt, wenn wir da reingehen, dann haut's dir höhenmäßig und mittenmäßig irgendwie erstmal die Ohren weg, ja. Und der hört es dann so, wie er das kennt. Ja. Dann weiß er ganz genau, so ist das so. Das muss für ihn so sein.
Ja, aber wie kann das denn am Ende gut klingen dann? Hat er einen Assistenten?
Weil er die Anlage so einstellt, dass das für ihn funktioniert. Also das muss so wehtun. Wenn das so wehtut für uns, dann funktioniert das bei ihm. Ja.
Aber wie gesagt, wir reden auch von Showbusiness und da ist eben auch viel Voodoo im Spiel. So,
ja.
Muss man einfach sagen.
Okay.
Und Mastern gehört da auf jeden Fall zum Voodoo dazu.
Ja. Ihr seid mit NIMBY dann auch auf Tour gegangen, vermute ich mal.
Wir haben mit NIMBY auf Tour und eine Akustiktour gespielt in dem Jahr noch.
Ja.
Genau.
Das war sensationell.
Oder Moment. Als NIMBY fertig war. So.
Ja.
Denn ihr habt das ja dann irgendwann fertig gekriegt und auf den Markt gebracht. Wie hat euch das am Ende gefallen, das Album dann? Als es fertig war? Wart ihr erleichtert, dass es geklappt hat unter den Umständen?
Ich finde, wir hatten uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es ganz gut war und dass es geklappt hat. Also wir waren eigentlich, glaube ich, glücklich. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt das Album irgendwie blöd fand. Ich fand irgendwie, es klang gut. Es hat das wieder gespielt, was wir waren, und wir waren eigentlich wild drauf, das live zu spielen.
Also das war das, was ihr euch vorgenommen hattet auch im Vorfeld, weil ihr wolltet ja was, ihr hattet ja ein Ziel vor Augen, hast du vorhin erzählt. Und das hat auch gepasst.
Sobald man sich so Sachen vornehmen kann, wie Stücke werden oder nicht, weil Stücke machen meistens, was sie wollen. Aber doch, auf jeden Fall. Und wir hatten halt auch eine gute Zeit wieder miteinander.
Okay.
Und es war sehr, fühlte sich familiär und gut an.
Und dann soll das auf Tour gehen, ja.
Genau. Und dann, ich meine, das ist ja, für mich ist das Live-Spielen das Wichtigere. Also Studio ist das eine, aber ich stehe gerne auf der Bühne. Ich liebe das, die Sachen, weil da ist die Reaktion direkt. Da muss man nicht drauf warten, was irgendein Kritiker sagt oder ob es im Radio gespielt wird oder nicht, sondern da stellt man sich hin und dann merkst du sofort, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Bewegt das die Leute, heiraten sie dabei oder trennen sie sich. So. Und mir ist das immer angenehmer. Ich stehe halt auf der Bühne.
Gerne. Und ihr habt nur eine Akustiktour zu der Platte gemacht?
Nee, wir haben eine normale Tour gemacht.
Ach so.
Die war jetzt nicht besonders riesengroß lang, aber so im normalen Stück. Da hatten wir dann Spanner, die kamen aus Holland als Supportband. Die waren vorher mal sowas wie die Pur aus den Niederlanden. Mhm. Das wussten wir aber auch nicht, aber die waren eigentlich ganz nett. Also ich fand das okay. Wir haben ja immer manchmal so Support-Bands dabei, von denen wir eigentlich nicht wissen, wie die Menschen so drauf sind. Aber wo wir die Musik ganz spannend fanden oder wo uns jemand gefragt hat, Mensch, hört euch das mal an, könnt euch das vorstellen.
Und sucht ihr die aus, eure Support-Band, oder macht das die Plattenfirma?
Die sucht ihr aus. Die suchen wir aus. Das geht nicht. Du kannst nicht Leute mitnehmen, die du vielleicht nicht magst. Das macht keinen Sinn. Irgendwie. Nee, und das war die eine Tour. Das war so die klassische Tour. Und danach haben wir uns gedacht, komm, wir machen eine Akustiktour. Und da haben wir uns eigentlich sehr drauf gefreut, weil das haben wir noch nie gemacht. Das heißt wirklich mit 6 Mann komplett arrangieren erstmal alles und dann schöne Akustiktour spielen. Und die war sehr abenteuerlich. Das hat echt Spaß gemacht. Da gab es ein paar Dinge dabei, die haben wir noch nie gemacht im Leben. Die kann ich jedem mal empfehlen. Werde ich nie vergessen. Merkers Bergwerk, ja. Merkers Bergwerk ist ein Bergwerk am Rande des Harzes. Da haben sie schon vermutet, dass Adolf Hitler sein Gold da vergraben hat. Was er definitiv da vergraben hat, ist Kunst ohne Ende. Also da haben sie dann damals diese Kunstsoldaten und Offiziere der Amerikaner haben das dann gefunden. Und aber auf alle Fälle spielt man da 800 Meter unter der Erde in einem riesengroßen Raum. Wir haben ihn getauft, die Hallen von Moria. Und das ist Salzabbau. Ja. Und da kannst du mit deinem Akustikinstrument, also Gitarren, solltest du dann nicht 24 Stunden liegen lassen oder so. Musst du wieder mit rausnehmen, sonst zieht das Salz die Feuchtigkeit raus. Aber da passen dann, glaube ich, 1500 Leute rein oder so. Oder
was?
Ich glaube, das ist riesig. So, oder was sagst
ganz
du?
Ganz so viel waren es nicht. Ich glaube, 1000 waren es.
Oder 1000 ist immer noch. Da haben sie dann einen riesen Hüpfbogen aufgebaut und Bars da außen drin. Echt, da wirst du mit LKWs hingefahren. Also die fahren die unten drunter. Die Strecke ist so groß wie Los Angeles. So viele Kilometer haben die da unter dem. Man glaubt das kaum mehr.
Was?
Das ging auch über die Grenze rüber. Das ist ein Riesengebiet da unten.
Das war keine Höhle, sondern das ist tatsächlich Salz abgebaut.
Bergwerk.
Genau.
Das Bergwerk, ist ein Bergwerk. Und das ist, das hat ein Straßennetz. Und dieses Straßennetz ist riesig. Ja, das ist 50, 60 Kilometer und dann im Umkreis und alles verzahnt auf mehreren Ebenen. Auf alle Fälle fährst du runter mit dem Fahrstuhl. Und da habe ich schon mal, ich fand das schon anstrengend.
Das dauert eine Weile.
Da wirst du zusammengefercht, ja, und da geht die Klappe zu, ja. Also, wenn du da irgendwie was Klaustrophobisches in dir trägst, dann bist du am Arsch, ja.
Und
dann fährt das dann runter. Aber dann wird's richtig spannend, weil dann kommst du unten an auf 800 Meter und steht ein LKW. Und dann geht's da hinten drauf auf die Ladefläche, was weiß ich, mit 40 Mann oder so, auf den LKW. Und dann ballert er los, ja. Und er fährt jetzt nicht langsam und du hast über deinem Kopf vielleicht noch 40 Zentimeter maximal, da kommt die Decke, ja. Und dann fährt er durch den Stollen, die alte Sau, ja, und dann macht das Licht aus. Aber er hält nicht an, ja. Er fährt weiter, er ballert weiter. Der hat höchstwahrscheinlich unten noch so ein kleines Licht, dass er ein bisschen was sehen kann und der fährt die Strecke jeden Tag. Und das machen die immer, ja. Habe ich dann hinterher gehört. Und dann schreien die Leute wie in einer Geisterbahn.
Totale Panik. Du kommst an gelben Straßenschildern vorbei, wo dann draufsteht, was weiß ich, 30 Kilometer nach Gera oder so. Das ist echt völlig irre.
Irgendwann kommst du dann an und auf einmal geht das Ding auf und ich sag mal 30 Meter breit, 200 Meter lang, 50 Meter hoch ist der Raum.
Und nur Salz?
Nur Salz, die Hallen von Moria, ist weiß. Und da drin ist eine Bühne, eine richtig große Bühne und davor alles Stühle, 1000 Stühle, wie ein Theater. Und da drin haben wir dann gespielt.
Wie ist denn die Luft? Ist das da warm, kalt, feucht, trocken?
Das ist trocken. Trocken ist ja mal Salz, ne?
Trocken, also total trocken. So trocken hast du es nicht erlebt.
Da gibt's halt genug Getränke.
Ja.
Und dann sind wir um 15 Uhr runtergefahren und um 11 Uhr nachts wieder hoch, wie nach dem Konzert. Und die Zeit dazwischen bleibst du halt unten. Aber das haben wir zweimal hintereinander gemacht und das war wirklich aufregend. Das muss ich einfach mal sagen.
Habt ihr das nicht filmen lassen?
Ich weiß gar nicht.
Nee, schade.
Ich wollte, und eine wirklich spannende Geschichte fand ich, es gab da unten eine Kaverne, da waren riesige Salzkristalle, also so mannshohe Salzkristalle drin, diese ganze Kaverne. Und die haben die damals gefunden, zu Zeiten der DDR, weil das ist ja altes DDR-Bergwerk, und haben es nicht weitergesagt, damit nicht die ganzen Honeckers und wie sie alle heißen kommen und sich diese Kristalle rausschlagen und die bei sich in den Vorgarten halten. Das heißt, die haben tatsächlich diese Kaverne, ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall eine ganze Weile vor allen offiziellen SED-Leuten verschwiegen. Die ist erst dann nach der Wende, als dann da Zugang für Zuschauer auch war, wurde gesagt, guck mal hier, jetzt guck mal da. Das war, ja, fand ich eine interessante Geschichte, nur so.
Wahnsinn.
Es ist irre, also das lohnt sich da mal reinzugehen. Aber und das ist glücklicherweise auch, es ist überhaupt nicht bedrohlich. Also so am Anfang dachte ich auch so, mein Gott, mal gucken, wie sich das ist, wenn man da so 10 Stunden da unten ist. Aber es wirkt überhaupt nicht bedrohlich, weil diese Kaverne ist einfach riesig groß. Und es ist halt hell. Es ist alles weiß. Es ist nicht schwarz, wie man sich Kohlebergbau vorstellt. Mhm. Und insofern war das echt eigentlich ganz spannend.
Habt ihr noch solche Experimente gemacht auf der Tour?
Nö, da haben wir sonst noch so Kirchen gespielt und alles mögliche, aber jetzt, das war das Herausragendste, würde ich mal sagen.
Na gut, experimentell war, dass wir teilweise, dass wir, glaube ich, die Show begonnen haben mit A Cappella, mit einem A Cappella-Song und dass Christian Saxophon gespielt hat und dass wir am Ende noch den spanischen, wunderbaren spanischen Song Nada Es mit riesigen Sombreros vorgetragen haben.
Aber ich habe Bass gespielt und gleichzeitig gesungen und Christian hat Saxophon gespielt, das war ein Abenteuer.
Also experimentell. Ich frage nach Abenteuern, da kommt das Bergwerk und die Sombreros.
Stimmt, das passt ja auch zusammen wie die Faust aufs Auge.
Glück auf, der Steiger Steinschneider kommt.
Ich sage nur, Abenteuer, Musik.
Dann
haben wir doch auch.
Bleibt für mich nur noch die Frage, die ich immer am Ende stelle. NIMBY? Ich sage ja immer, das ist euer Meisterwerk. So. Und ihr sagt immer, nee, das kommt später erst. NIMBY, aus heutiger Sicht, welchen Stellenwert hat das Album und ist das euer Meisterwerk?
Nee, das kommt später erst.
Okay, aber Stellenwert aus heutiger Sicht, wahrscheinlich ein total wichtiges Album für euch.
Ja, auf jeden Fall.
Oder? Ja, finde ich auch.
Ja, also erstens, weil wir es mal probiert haben, das einfach selbstständig zu machen, ohne großen Zampano dabei zu haben. Und das auch funktioniert hat und es sich eigentlich gut angefühlt hat. Und ich auch immer noch finde, dass da ein paar super Songs drauf sind. Selbst wenn man vielleicht im Nachhinein sagen muss, ein paar Songs haben wir auch uns ein bisschen verproduziert. Die hätte wahrscheinlich ein Produzent ein bisschen stringenter angegangen. Aber
genau, hätte man auf den Punkt bringen können.
Aber es musste so sein, wie es war. Und es war eine gute Zeit.
Zu lang, die Songs, oder was meint ihr?
Nö, das ist eine Arrangementfrage manchmal. Ach so. Also, Produzenten hat man ja, weil die was können, was man selber nicht kann. Mhm. Und die hätten höchstwahrscheinlich diesen einen oder anderen Song noch ein bisschen mehr dahin geschoben, wo er eigentlich hingehören könnte. Ja, also bei uns hört es dann halt irgendwann mal auf und ein guter Produzent kann es noch ein bisschen weiter treiben.
Ja, aber ihr wolltet das ja selber machen. Insofern. Genau.
Ja, haben wir. Na,
das, hätte,
war
hätte
auch, das war auch okay. Also wir haben es probiert und fanden das eigentlich und hatten sehr viel Spaß dabei.
Okay.
Und sind mit dem Album eigentlich im Nachhinein eigentlich auch zufrieden. Der eine mehr, der andere weniger, aber Christoph und ich zum Beispiel mögen es ganz gerne und denken gern dran zurück.
Ja. Und ohne jetzt vorgreifen zu wollen auf die nächsten Folgen, aber das Prinzip, ihr nehmt das bei dir zu Hause auf, Kai, hat sich das so bewährt, dass es weiterging damit? Oder wart ihr denn wieder in Spanien, Brasilien, sonst wo unterwegs?
Nee, erstmal nicht.
Nee, okay.
Ja, nächstes Mal wird es ein bisschen traurig.
Okay.
Ja. Was kommt nächstes Mal?
Was kommt nächstes Mal?
Ach so, Revolutionary Cell.
Every Heart is a Revolutionary Cell.
Ja.
Das nächste Album, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge dieses wunderbaren Podcast Radio Orchid.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss. So sieht's aus. Bleibt gesund.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.